Aus der Bauhütte.
Der Freimaurerinnen-Podcast.
Ein Kompromiss ist dann vollkommen, wenn alle unzufrieden sind. Aristide Briand.
Puh, ja, mit diesem ein bisschen runterziehenden Zitat. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, Barbara.
Ja, hallo, Antje. Und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder da seid.
Das klingt ja gar nicht gut.
Ja, aber ich glaube, wenn wir so uns angucken, wie Kompromisse heute beurteilt werden, ist das ganz schön im Mainstream.
Lass uns doch mal auf die Freimaurerei gucken. Also wenn wir heute eine Folge machen zum Thema Kompromiss, dann könnte man ja erstmal sagen, Moment mal, also Freimaurerei und Kompromiss, das habe ich ja noch nie zusammen in einem Wort gelesen. Wenn ich in irgendwelche Literatur gucke zur Freimaurerei, da kommt doch nie das Thema Kompromiss vor. Wieso reden wir denn als Freimaurerinnen überhaupt über das Thema Kompromiss?
Ja, das ist eine gute Frage, aber ich finde, wir bemühen uns ja gerade in der Freimaurerei, das Trennende zu vermeiden und das Gemeinsame zu stärken. Und da gehören meiner Meinung nach Kompromisse dann wirklich dazu.
Wir haben verschiedene Möglichkeiten tatsächlich in der Freimaurerei oder in unserer freimaurerischen Methode, die man auch unter Kompromissbetrachtungen interessant finden kann. Also man braucht ja immer eine Brille, mit der man auf die Dinge schaut, eine Perspektive. Mir sind manche Dinge da auch noch nie so aufgefallen unter diesem Kompromissaspekt, aber eigentlich üben wir das die ganze Zeit.
Ja.
Da können wir schon mal mit so einem Symbol anfangen, was wir auch schon häufiger verwendet haben hier in dem Podcast, und zwar die Winkelwaage.
Da habe ich auch gerade genau dran gedacht. Also da begegnen wir uns ja auf gleicher Ebene, auf der Winkelwaage. Und das heißt, dass wir versuchen, wirklich gleichberechtigt miteinander zu sein und zu handeln.
Mit anderen auf Augenhöhe umzugehen. Das heißt aber ja im gleichen Moment auch, dass wir sie ernst nehmen und ihre Bedürfnisse, ihre Perspektive, ihre Sicht auf die Welt ernst nehmen. Und das ist ja eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt in Richtung eines Kompromisses gehen zu wollen, wenn man unterschiedliche Standpunkte hat. Weil wenn ich das Gegenüber gar nicht ernst nehme oder nicht für gleich wichtig halte, dann bin ich ja vielleicht gar nicht bereit.
Ja, da fällt mir jetzt auch direkt nochmal ein, wie wichtig das ist, dass man die anderen hört, aber sich auch Gehör verschafft. Denn wenn wir gar nicht wissen, was die Bedürfnisse, Meinungen und Bedingungen von anderen sind, dann können wir uns gar nicht auf gleicher Ebene begegnen.
Das stimmt. Und wir wollen ja gemeinsam ein symbolisches Bauwerk errichten. Also wir sprechen ja immer wieder auch vom Tempel der Menschlichkeit. Mhm. Und wenn wir bei dieser Bausymbolik bleiben, wenn ich dann Steine zusammenfüge zu einem Bauwerk, dann geringt das ja besser mit Mörtel, als wenn ich die einfach nackt aufeinander setze. Denn Mörtel kann dann Unebenheiten ausgleichen und Stabilität schaffen.
Ja, wenn wir das so betrachten, ist der Kompromiss dann gar kein Verlust von Substanz, sondern das bewusste Glätten von Extremen, damit Gemeinschaft tragfähig wird.
Ja, genau so ist es. Und wir haben ja auch schon verschiedentlich das musivische Pflaster erwähnt, also dieses Schachbrettmuster, der regelmäßige Wechsel von Schwarz und Weiß. Die liegen nicht chaotisch nebeneinander und sie sind auch nicht einfach so ein einheitliches Grau, sondern sie sind klar abgegrenzt und bilden ein harmonisches, stabiles Muster. Und das ist ja auch eine schöne Idee, wenn wir über einen Kompromiss sprechen, denn ein richtig guter Kompromiss löst ja dann die Identitäten der Parteien nicht auf. Also es geht hier nicht um Gleichmacherei, sondern wir ordnen so, dass das gemeinsame Ganze ästhetisch und stabil ist. Das ist auch ein toller Gedanke, wenn ich über Kompromiss nachdenke.
Mhm. Ja, und mir fällt dann auch noch die Mitwirkung am Entwurf ein. Das haben wir ja gelegentlich schon mal erwähnt. Es wird also über eine Sache gesprochen, aber nicht gegeneinander. Also es gibt in dem Sinne keine direkte Debatte, sondern jede Meinung darf eigenständig als Baustein im Raum stehen.
Mhm.
Und diese Methodik nimmt ja letztlich das Ego aus dem Diskurs. Denn wenn der Druck schwindet, Recht behalten zu müssen, dann öffnet sich der Raum für ein sachliches Abwägen und ein Einlassen auf andere Ideen, andere Standpunkte.
Ich bin mir ganz sicher, wenn wir jetzt weiter nachdenken würden, würden uns noch viele andere Aspekte der freimaurerischen Methode und Arbeit einfallen, die wir ebenfalls mit dem Blick auf Kompromisse hier nennen könnten. Und ich war so ein bisschen überrascht, weil mir war das nie bewusst. Also ich habe das nie bewusst als Kompromissfindung betrachtet in der Loge, aber es geht natürlich immer um einen guten gemeinsamen Weg, mhm. um das Mitnehmen der anderen, um das Ernstnehmen der anderen. Und letztlich gehen auch wir in der Loge natürlich viele Kompromisse ein.
Ja, vielleicht, was unser Miteinander in der Loge dann aber noch unterscheidet von anderen Kompromissen, ist, dass wir durch die Schwesterlichkeit ja ein gemeinsames Fundament haben, auf dem alles steht. Also wenn wir dann auch mal über Dinge streiten oder Dinge miteinander verbinden wollen, bei widerstrebenden Bedürfnissen und auch widerstrebenden Wertekonzepten vielleicht, ist aber durch die Schwesterlichkeit das Fundament gegeben, dass wir darauf dann auch sicher Kompromisse aufbauen können.
Ja, das Erkennen der anderen schafft Vertrauen. Und mhm. Vertrauen ist eine wichtige und gute Basis, um überhaupt kompromissfähig zu sein.
Ja, da muss ich direkt dran denken, was wir so oft in der Politik eben auch erleben, dass schon beim Ringen um den Kompromiss dann erste Ergebnisse oder Aussagen durchgestochen werden und über die Presse dann auch tatsächlich verbreitet werden. Das schafft ja natürlich wirklich kein Vertrauen, dann noch kompromissfähig zu sein und zu bleiben und darauf sich zu verlassen, dass der andere auch ein Interesse daran hat, Konflikte zum Beispiel zu lösen.
Das Vertrauen auf der einen Seite und dann eben auch die Zeitfrage auf der anderen Seite. Ich glaube, ein guter Kompromiss braucht auch Zeit, dass man wirklich erstmal versteht, was die anderen für Positionen haben und dass man einen Denkraum aufmacht, was könnte denn eine Möglichkeit sein für die Zukunft. Und wenn dann schon das Störfeuer von außen kommt in Form von Einmeldungen und Meinungen der halben Welt, dann beschleunigt das den Prozess nicht nur nicht, sondern macht ihn eigentlich wirklich unmöglich. Dann ist vorbei.
Ja, das stimmt. Also wenn man wie so ein Getriebener die ganze Zeit versucht, sein Gesicht dann auch nicht zu verlieren, dann ist also die Auseinandersetzung auf der Sachebene total erschwert. Und viele Probleme, die wir heute lösen müssen, sind ja gar nicht mehr nur auf der Sachebene, sondern da geht es wirklich darum, grundsätzliche Wertekonzepte miteinander in Einklang zu bringen. Mhm. Und gerade dann brauchen wir erst recht Zeit, um uns da annähern zu können.
Mhm. Und ich glaube, der Kompromiss ist eine grundlegende menschliche Kulturtechnik. Mhm. Das wird es schon sehr, 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 sehr lange geben. Das Wort Kompromiss haben wir dem römischen Zivilprozess zu verdanken am Ende. Das lateinische Compromissum, das kommt von compromittere und es ging ursprünglich darum, dass sich Menschen, die sich uneins waren, das gegenseitige Versprechen gaben, sich dem Spruch eines selbstgewählten Schiedsrichters zu unterwerfen. Mhm.
Ja, da denke ich direkt an die Schiedsfrauen und Schiedsmänner, die wir heute auch immer noch in unserem Rechtssystem haben. Das ist ja genau da rein tradiert. Aber wenn du jetzt sagst, es gibt es schon ganz lange, dann würde ich dich doch fragen, was sagt denn eigentlich dein Brockhaus dazu?
Sofort, aber was ich ganz wichtig finde dabei, ist, dass eben schon der Ursprung dieses Wortes zeigt, es geht nicht darum, dass einer verliert. Also nochmal zurück auf dein Eingangszitat, ja, das mit dem Kompromiss, quasi ist man dann immer unzufrieden am Ende. Es geht nicht darum, dass einer verliert, sondern dass es eine Möglichkeit gibt, sich auf etwas zu einigen, um vorwärts zu gehen. Es ist halt ein Zukunftsermöglichen ohne einen dauerhaften Dissens.
Ja, also handlungsfähig bleiben ist da das
genau,
Stichwort.
Ne? Genau. So, der Brockhaus, also der leitet auch das Wort her aus dem Lateinischen mit der Übereinkunft. Er nimmt aber noch mal ein bisschen weiter Anlauf und sagt, dass die Kompromisse natürlich auch dazu dienen, Gegensätze auszugleichen. Und er sagt, gegenüber Fanatismus und Interessenwahrung versuchen Kompromisse, einen Modus vivendi zu schaffen und unterscheidet dann den faulen Kompromiss, der die Spannungen nicht überbrückt, sondern nur zudeckt, und den echten Kompromiss und sagt, dass die meisten Gruppenbildungen auf Kompromissbereitschaft beruhen, das ist auch vielleicht für heute nochmal ein gutes Thema, die dann eben auch starke Spannungen beinhalten können, aber eine Grundlage für einen Interessenausgleich bilden. Das heißt, eine freiheitliche Verfassung beruht auf einem Verfassungskompromiss in einem Staat. Oder diese gegensätzlichen Prinzipien können anders eben nicht verbunden werden. Zum Beispiel Autorität und Freiheit, Unitarismus und Föderalismus und Planung und Wettbewerb.
Wenn ich dann Verfassungskompromiss höre, dann muss ich natürlich direkt an unser Grundgesetz denken und wie das entstanden ist. Und das war ja auch ein richtiges Ringen um Positionen, um Formulierungen. Das ist auf jeden Fall ein Kompromiss. Und aus heutiger Sicht würden wir mit Sicherheit sagen, ein sehr, sehr guter Kompromiss, der damals gelungen ist.
Mhm. Ich würde gerne mit dir mal auf Grundbedingungen schauen, was nötig ist, um überhaupt kompromissfähig zu sein.
Mhm.
Ich glaube, da gibt es so ein paar Faktoren, die eine entscheidende Rolle spielen am Ende. Also das erste wäre, das Ego vom Sachziel zu trennen, wenn es denn ein Sachziel gibt. Das heißt, wenn jemand zu stolz ist, von seinem Wollen abzuweichen, dann geht es eben gar nicht mehr um die Sache an sich, sondern um das Gefühl, ich kann jetzt hier nicht nachgeben, ich will nicht verlieren. Und da muss man sich vielleicht ein bisschen mal üben darin, etwas sich von sich selbst zu distanzieren und lernen, Meinungsverschiedenheiten nicht als Angriff auf die eigene Identität zu werten. Das Thema haben wir in der Loge auch manchmal,
ja,
dass wir dann merken, oh, hier klappt es gerade nicht so richtig, dass eine Meinungsverschiedenheit dann eben als Angriff empfunden wird und das ist schwierig.
Ja, also aus der Kommunikationstheorie würde sich ja der Perspektivwechsel da als Methode anbieten, um das mal einzuüben.
Absolut.
Was ich auch wichtig fände, wäre in dem Zusammenhang, dass es uns gelingt, von Positionen zu Interessen zu wechseln.
Mhm.
Also dass wir nicht, ich will dies oder ich will das als Grundposition einnehmen, sondern dass wir wirklich überlegen, warum denn eigentlich, was ist mein Interesse, was sind meine Bedürfnisse, die dahinter liegen, sodass wir dann überhaupt eine Schnittmenge finden können.
Wenn es sie gibt, denn manchmal gibt es ja auch
keine.
Ne? Und wenn wir uns mal so ein Beispiel konstruieren, dann könnte man sich ja vorstellen, dass zwei Logenmitglieder sich jetzt um eine Apfelsine streiten. Und beide wollen sie haben, das ist dann die Position. Und ein fauler Kompromiss wäre dann, sie in der Mitte durchzuschneiden.
Mhm.
Und alle sind unzufrieden. Und wenn man dann die Interessen herausarbeitet, dann stellt man vielleicht in diesem fiktiven Beispiel fest, die eine möchte den Saft und die andere die Schale.
Mhm.
Und dann ist das ja die perfekte Möglichkeit, durch das Ergründen des Motivs dann eine super Lösung für alle zu finden. Alle sind happy. Aber so einfach ist es in der Realität natürlich nicht. Aber das sollte jetzt etwas konstruiertes Beispiel einfach mal klar machen, was dann der Unterschied zwischen Position und Interesse ist.
Genau. Und wenn man dann feststellt, auch die Interessen und Bedürfnisse sind aber total unterschiedlich und wir finden da wenig Schnittmenge, dann müssten wir eben auch die Ambiguitätstoleranz kultivieren.
Ja, und das ist so ein ganz, ganz schwieriges Wort, Ambiguitätstoleranz, was wir vor 20 Jahren, glaube ich, noch nicht so häufig gehört haben, was aber in den letzten Jahren an ganz vielen Stellen immer weiter in den Vordergrund kommt. Und dieser Begriff sagt ja eigentlich, es geht um die Fähigkeit, Widersprüche und Mehrdeutigkeiten auszuhalten.
Mhm.
Also sich klar zu machen, okay, es gibt jetzt hier nicht schwarz-weiß, ja, nein, das funktioniert nicht, so einfach ist es nicht. Und es ist noch lange kein Grund, in Panik zu verfallen, wir können das hier so nicht lösen. Das heißt, ich mache mir bewusst, die Welt ist leider nicht nur schwarz-weiß, es gibt keine absolute Wahrheit.
Mhm.
Ja, und ich muss akzeptieren, dass andere Recht haben kann und ich gleichzeitig aber deswegen noch lange nicht im Unrecht bin, sondern auch Recht habe und dann gibt es die Chance auf einen Ausgleich.
Mhm. Ja, dieses zu akzeptieren, dass es ein Mosaik aus vielen Wahrheiten geben kann, das beschreibt das, finde ich, ganz gut. Und in unserer Jetztzeit finde ich das zunehmend nötig, dass wir uns das klar machen, dass wir eben Widersprüche und Mehrdeutigkeiten aushalten können.
Und ehrlich gesagt finde ich, dass wir das in der Loge auch ganz häufig haben. Wenn wir jetzt ein Thema diskutieren, zum Beispiel vielleicht auch bei einem öffentlichen Vortragsabend, dann haben wir in dem Diskurs hinterher sehr unterschiedliche Positionen teilweise, die uns dann zeigen, ach guck mal, da kann jemand, der jetzt den gleichen Vortrag gehört hat, aus seiner Perspektive mit seiner Lebenserfahrung was total anderes rausholen und ich stimme da vielleicht gar nicht zu oder ich habe das noch nie gesehen, es war mir gar nicht klar. Aber mir ist in dem Moment klar, natürlich, das hat genau die gleiche Berechtigung, jetzt hier im Raum zu stehen als weitere Facette, wie das, was ich vielleicht sagen möchte.
Ja, das kann mir aber nur gelingen, wenn ich dieses aktive Zuhören praktiziere, wenn ich also erstmal tatsächlich verstehen möchte, was der andere überhaupt sagt, bevor ich schon meine Argumente an den Start bringe und überlegen kann, wie ich mich dann da gleich am besten positioniere.
Ja.
Weil wenn das mein Anliegen ist, dann bin ich ja gar nicht offen für den eigentlichen Diskurs.
Das stimmt. Das ist anstrengend, das aktive Zuhören. Und wenn man das in dieser reinen Form praktiziert, dass man eben nochmal wiederholt, was der andere gerade gesagt hat, dann wird es auch sehr schnell sehr nervig. Mhm. Aber es wäre eigentlich die beste Form, um sicherzustellen, dass die wichtigen Punkte des anderen gehört und angekommen sind.
Mhm. Genau. Und wenn der andere sich dann verstanden fühlt, indem man signalisiert, das und das und das scheint mir dein Anliegen zu sein, dann sind wir gleich auf einer ganz anderen Ebene miteinander. Ja. Dann kann dieses Vertrauen auch wachsen, weil das dann ja so ein geschützter Raum ist.
Ja, so ist es. Und dann hat man vielleicht auch Lust, sich in diesem Raum, in dem man sich da verstanden fühlt, auf andere zuzubewegen.
Ja.
Man kommt aus dieser, man ist gar nicht erst in der Defensive. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass keine Partei in der Kompromissfindung in einer Defensive ist.
Genau, also das sagt ja auch nochmal dieses, man kann in der Sache fundamental uneins sein und dem anderen trotzdem mit der höchsten intellektuellen Wertschätzung begegnen.
Ja, genau so ist es.
Ich habe mich dann gefragt, also das ist ja ein weit beackertes Feld, auch der auch das Thema Kompromiss. Was gibt es denn da eigentlich für wissenschaftliche Modelle? Und da bin ich auf ein Modell, die sogenannte Strukturierhilfe für die demokratische Urteilsfindung in moralischen Konfliktsituationen gestoßen. Und das ist das Pyramidenmodell für das bioethische Lernen. Und das gibt eigentlich vor, wie ein Weg zu einem fairen Kompromiss aussehen kann. Mhm. Als Basis muss man natürlich ein moralisches Dilemma erstmal wahrnehmen und erklären können. Dann wäre es wichtig, die eigenen Emotionen und Intuitionen zu dem Thema festzustellen und von so einer primären, also auf emotionalen Primärbeurteilung zu einer Reflexion der intuitiven Wurzeln kommen. Also warum beschäftigt mich das eigentlich? Warum reagiere ich in dieser Art und Weise emotional auf dieses Thema? Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich Handlungsoptionen erwägen und mir klar werden, welche Werte werden denn berührt.
Also ich bin sicher, das ist gut erforscht und clever erarbeitet, aber es klingt natürlich unwahrscheinlich verkopft und ich kann es mir jetzt gerade nicht richtig vorstellen. Mhm. Und die Frage ist, wo lerne ich das denn? Also ist das was, was man in der Schule lernen sollte oder an welchem Punkt in seinem Leben würde man in dieser Form kompromissfähig bleiben werden oder ist das was auf rein wissenschaftlicher Ebene einfach erforscht wird und dann gibt es die Theorie, aber leider kommt niemand damit in Kontakt?
Ja, also tatsächlich ist es in der Oberstufe zum Beispiel so, dass das eine der Kernkompetenzen ist, die im Unterricht angebunden und gelernt werden soll, nämlich der Weg zum fairen Kompromiss. Zum Beispiel im Biologieunterricht gibt es ja ganz viele gesellschaftliche Fragen, die ganz divers diskutiert werden. Und da wäre ein Modell möglich. Ich mache das tatsächlich gerade mit meinem Bio-Leistungskurs, dass wir im Zusammenhang mit Insektensterben diesen Weg einmal durchlaufen und diese sechs Schritte dieses Pyramidenmodells durchgehen, um reflektierter auf ein Dilemma blicken zu können.
Das ist super, wenn du das dann ein paar Mal geübt hast und siehst, dass es funktioniert, dann kannst du es vielleicht auch wirklich mitnehmen in deinen Alltag für andere Situationen.
Super. Ja, kleiner Transparenzhinweis, dieses Modell geht auf Monika Pohlmann zurück, die sich mit Förderung ethischer Bewertungskompetenz beschäftigt hat. Und ich bin ganz neu auch nochmal auf sowas gestoßen, wo das ebenfalls gefördert wird. Und das ist zum Beispiel in dem Rahmen von Jugend debattiert. Da geht es genau darum, demokratische Teilhabe und kritisches Denken zu fördern und eine Debattenkultur zu entwickeln. Und da geht es ja gerade nicht darum, seine eigene Meinung zu vertreten, sondern widerstreitende Meinungen, die auch vorgegeben sind, adäquat zu argumentieren und zu diskutieren.
Letztlich ist das ja ein Bildungsthema, wo wir dann durch diese Reflexion und durch das Erlernen von solchen Prozessen auf eine Metaebene kommen, wo uns erstmal bewusst wird, was da gerade abläuft, was es jetzt für Möglichkeiten gibt. Und wenn man dann das schafft, da strukturiert durchzukommen, dann ja, gibt es einfach gute Chancen für ein friedliches Miteinander. Mhm.
Genau, in dieser Hinsicht wirkt auch dieses Thomas-Killmann-Modell der Konfliktlösung, wo praktisch vier Dimensionen genannt werden: entgegenkommen, zusammenarbeiten, konkurrieren und vermeiden. Und der Kompromiss liegt eben in der Mitte dieser vier Felder.
Und ich kann mir vorstellen, dass es dann häufig Sachthemen sind, bei denen man dann lernt, wie man solche Dinge strukturiert und lösen kann. Wahrscheinlich sind die echten Kompromissprobleme unserer Zeit eher auf einer anderen Ebene. Mhm. Das, was wir vorhin dann auch bei der Ambiguitätstoleranz hatten, das heißt, dass wir sehr, sehr komplexe Dinge anschauen, wo es nicht nur eine Wahrheit gibt und wo Werte auch berührt sind. Und da kann man sehr viel schlechter dann von abweichen, als wenn ich bei einer Sachfrage vielleicht meinen Standpunkt leicht verändere.
Genau, also das auf jeden Fall. Von daher sind solche Modelle natürlich oft auch unterkomplex.
Ja, und warum haben wir uns dieses Thema vorgenommen heute? Was ist der Punkt, warum wollen wir den Kompromiss mal so ein bisschen nach vorne rocken, indem wir jetzt durch das Aufgreifen das Thematische einfach eine Chance bieten, da mal etwas genauer hinzugucken?
Ja, ich habe den Eindruck, der Kompromiss ist so ein bisschen in Verruf geraten, durchaus wie dieses Zitat am Anfang es gesagt hat. Und meiner Meinung nach sind Kompromisse unumgänglich und gerade für den Erhalt der Demokratie absolut notwendig. Mhm. Denn wir können unterschiedliche Interessensbereiche nur über den Kompromiss vereinigen und damit handlungsfähig bleiben.
Mhm. Ja, es ist einfach eine tolle Möglichkeit, einen Weg für die Zukunft zu finden. Und dieser Wunsch, etwas auszuhandeln, was für alle tragfähig ist, den wünsche ich mir viel stärker auch als, naja, wie soll ich sagen, als geplantes Vorhaben, ja, nicht als zweitbeste, drittbeste Lösung, sondern zu sagen, natürlich haben wir hier alle unterschiedliche Vorstellungen, aber wir sitzen in einem Boot und lasst uns doch bitte mal einen Weg nach vorne finden. Mhm. Also diese Lösungsorientierung, die wünsche ich mir auch in der Politik. Und auch an ganz vielen anderen Stellen in der Gesellschaft viel mehr, weil wir haben so viele Themen, die wir in Ordnung bringen und regeln müssen. Wir haben gar keine Zeit, uns bei Einzelnen ewig zu verkämpfen.
Genau. Und da finde ich eine Haltung, die Veronique Zanetti, das ist eine Professorin für politische Philosophie an der Universität Bielefeld, empfiehlt, sehr interessant. Sie sagt nämlich, ein Kompromiss ist nicht nur ein Ergebnis, sondern auch eine Prozedur. Mhm. Und Prozeduren sind dann fair, wenn jede Partei die gleiche Chance hat, ihre Interessen geltend zu machen. Mhm. Und das bringt einem so ein bisschen davon weg, immer nur das Ergebnis zu beurteilen, sondern wirklich zu gucken, sind wir denn fair zu diesem Ergebnis gekommen? Und wenn das der Fall ist, dann hat man herausgefunden, dass bei fairen und transparenten Entscheidungsprozessen sich Menschen viel mehr mitgenommen fühlen und mit Kompromissen auch deutlich zufriedener sind, als wenn das nicht der Fall ist.
Ja, da können wir vielleicht auch noch den Philosophen Andreas Weber zitieren, der sagt, Kompromisse sind lebensförderlich. Mhm. Denn ganz im Sinne von Hannah Arendt müsse man in Beziehungen immer irgendwie einen Weg finden, um miteinander klarzukommen.
Ja, und im Grunde wissen wir das eigentlich auch. Ja. Ne? Also praktizieren wir, ob in der Familie, bei der Urlaubsplanung, im Job, wenn unterschiedliche Dinge erledigt werden müssen und natürlich auch in der Loge. Und so wie dieser Politikwissenschaftler Uwe Jun sagt, wir leben in einer Demokratie und in einer Demokratie, die plural ist, ist der Kompromiss notwendig. Er ist konstitutiv für diese Demokratie. Und das ist genauso, wie ich das auch empfinde und wie ich mir wünschen würde, dass so Kompromisse, die politisch ausgehandelt werden, auch gesehen werden, dass das gar nicht die optimale Lösung für eine Gruppe immer sein kann. Das ist eben das Wesen des Kompromisses.
Mhm. Ja, also ich glaube, wir haben den Kompromiss hier nochmal so ein bisschen in den Vordergrund geschoben, gesagt, es ist wichtig, lass uns bewusst Kompromisse machen und in einer Form, dass sie eben tragfähig sind und keine faulen Kompromisse. Und wer nochmal ein bisschen weiterlesen möchte, Jasmin Mbarek hat 2021 auch ein Buch geschrieben dazu, das heißt Radikale Kompromisse, ist bei Hoffmann Campe erschienen. Und da geht es darum, dass sie sagt, Kompromisse sind das Progressivste, was unsere Demokratie zu bieten hat.
Mhm. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Strich drunter und kommen zum Stein des Anstoßes.
Beim Stein des Anstoßes fragen wir uns heute, gibt es eigentlich ein Mindest- oder Höchstalter für den Eintritt in die Loge?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Mindestalter ist einfach. Da haben wir nämlich uns einfach darauf geeinigt, dass es 21 Jahre bei uns.
Steht in der Satzung. So viel kann man natürlich auch anders da reinschreiben, aber bei uns ist es 21.
Genau. Und Höchstalter, das würde ich gerne so ein bisschen verschieben, diese Überlegung. Denn wenn wir uns nochmal fragen, was sind denn die Grundvoraussetzungen dafür, dass eine Frau Freimaurerin wird, dann würde ich immer wieder gerne auf diese drei grundlegenden Säulen zurückkommen. Die erste ist, sie kann ihren Mitgliedsbeitrag bezahlen. Die zweite ist, sie kann den Weg zur Loge selbstständig bewerkstelligen. Und das dritte und vielleicht das Wichtigste dabei ist, sie kann sich aktiv und regelmäßig ins Logenleben einbringen.
Mhm. Das sind ja so praktische Punkte, ne? Du sagst, das ist die Grundvoraussetzung. Ich meine, so ein Interesse an Freimaurerei und eine Kompatibilität mit der Gruppe wäre ja auch schon nicht schlecht, ne? Aber wenn es dann am Ende um diese Frage geht, jetzt Mitglied werden, ja oder nein, und wenn man dann eine von diesen drei Fragen nicht bejahen kann, dann wird es schwierig.
Genau, denn unsere Loge lebt ja schließlich von der aktiven Mitarbeit. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt an ein Alter geknüpft, sondern vor allen Dingen um den Willen, etwas beizutragen.
Genau, das sehe ich auch so. Prima. Dann danken wir euch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Macht's gut. Schreibt uns gerne, wenn ihr Themenvorschläge habt oder aber wenn ihr weitere Fragen habt. Und ansonsten wünschen wir euch weiterhin einen schönen Sommer. Und ich danke dir fürs Gespräch, Barbara.
Ja, sehr gerne. Einen schönen Sommer an alle und bis bald.
Tschüss. Tschüss.